Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir möchten nämlich heute darüber sprechen, wie wir es schaffen, die Herausforderungen der Elternschaft erfolgreich als Paar zu meistern. Dazu haben wir Psychologin und Paartherapeutin Nina Grimm eingeladen, die ein Buch mit dem wunderbaren Titel »Wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid« geschrieben hat. Herzlich willkommen, Nina.
Hi, so schön hier sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch. Nina, du hast selbst die Erfahrung gemacht, dass ein Kind eine große Herausforderung für eine Partnerschaft sein kann. Und du sagst selbst, dass ihr, ich zitiere, den Karren an die Wand gefahren habt, als eure Tochter 15 Monate alt war. Erzähl doch mal, wie war das damals?
Ja, also das war salopp gesagt, war das die Hölle. Ja, also wir hatten einfach so ein richtig großes existenzielles Drama. Also das war ganz arg schlimm, so zu merken, fuck, wir sind gescheitert und sich so einsam zu fühlen. Und ja, es war schlimm. Es war eine taffe Zeit, und in der wir es einfach vor allem geschafft haben, dass wir zwischen dem ganzen Elternsein das Paarsein so total aus den Augen verloren haben.
Ich glaube, das geht relativ vielen so. Also ich würde sagen, dass viele von uns so eine romantische Vorstellung vom Elterndasein haben, auch wenn jetzt nicht alle irgendwie gute Rollenvorbilder bei ihren Eltern hatten. Und auch noch, dass wir halt relativ hohe Ansprüche an uns als Eltern haben.
Ja.
Und dann haben wir halt noch Kinder, die vollkommen kindgerecht sich verhalten. Und dann ist es aber, ja, dass dieses Konglomerat, was da zusammenkommt, das macht es dann ganz schön anstrengend. Ich habe das Gefühl, dass viele Eltern einfach komplett unvorbereitet in ihre Elternrolle schlittern. Kannst du das so bestätigen, Nina?
Voll, ja, beziehungsweise uns wird das Gefühl gegeben, dass wir gut vorbereitet sind, indem uns Checklisten an die Hand gegeben werden mit Erstausstattung, ja, und so weiter. Und wir recherchieren stundenlang, welchen Kinderwagen wir am besten nehmen, mit welcher Bereifung und ob er den auch gut zusammenklappen kann und so weiter. Aber die Tatsache, dass wir doch gar nicht wissen, ob sich unser Baby überhaupt in diesen perfekt recherchierten Kinderwagen ablegen lässt, das, ja, verdrängen wir irgendwie.
Eher nicht.
Überhaupt, genau. Der Gedanke, dass es nicht so sein könnte, kam mir überhaupt nicht.
Nein, mir auch nicht. Tatsächlich. Nein.
Aber oder dass es nicht schlafen könnte. Babys schlafen doch immer und überall.
Ja. Ah, 20 Stunden am Tag.
Ja. Und währenddessen sitzt du daneben und trinkst deinen Tee und strickst und fließt.
Ja.
Genau.
Ja, so war der Plan.
Ich glaube wirklich, dass zu selten ehrlich darüber gesprochen wird. Und das ist auch einer der Hauptanliegen mit meinem Buch, Eltern zu zeigen, so guck mal, es geht so vielen so, ihr seid damit nicht allein. Und dass wir vor allem wirklich anfangen, uns darauf vorzubereiten, worauf es wirklich ankommt, nämlich uns als Eltern die Frage zu stellen, hey, wie können wir gut mit Stress umgehen? Wie können wir uns gegenseitig auch koregulieren, wenn einer von uns in Stress gerät? Was brauchen wir? Das wären die Dinge, die wirklich relevant wären, zu recherchieren, miteinander zu recherchieren und zu besprechen, statt uns in der Erstausstattung zu verlieren.
Ich fand super spannend in deinem Buch, dass du sagst, dass gar nicht so sehr die Häufigkeit von Konflikten ein Maßstab ist, wie gut es um unsere Beziehungsqualität gestellt ist, sondern vielmehr entscheidender ist, dass wir, ja, oder wie wir als Paar mit diesen Konflikten umgehen. Jetzt ist natürlich die allererste Frage, wie lernen wir denn einen vernünftigen Umgang mit Konflikten? Ich glaube, da haben noch viele von uns, da schließe ich mich auch ein, wirklich Nachholpotenzial.
Ich glaube, also für uns, für Konrad und für mich war es super wichtig, als allererstes uns es wirklich aufrichtig und ehrlich einzugestehen, dass wir es nicht können. Und da das Drama rauszunehmen, dass es ja auch gar nicht schlimm ist, weil ich meine, woher auch? Also mir hat es niemand beigebracht. Ich hatte weder gute Rollenmodelle bei meinen Eltern, in der Schule war es auch kein Schulfach. Also mir hat es niemand beigebracht. Also woher sollte ich es können? So, das war ein ganz, ganz wichtiger erster Step, dieses Drama daraus zu nehmen, aus der Tatsache, dass wir uns streiten und dass wir gerade überhaupt gar nicht wissen, wie können wir damit umgehen, aber dass wir gemeinsam in diesem Boot sitzen, dass wir es zusammen lernen wollen. Und damit wurde schon eine total wichtige Beziehungssehnsucht tatsächlich auch wieder erfüllt, nämlich dass wir wieder gemeinsam an einem Strang ziehen. So. Und dann ist denke ich, eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, dass wir uns wirklich da drin trainieren. Das ist eine Form von Training, dass wir die Macken des anderen nicht so sehr persönlich nehmen. Also Beispiel, Konrad hat dieses Ding, wenn er eher verletzt ist, dass er kalt wird, dass er aus dem Kontakt geht. Und ich habe das ganz lange auf mich bezogen, dass ich dieses Ding hatte von so, ey, ich bin ihm überhaupt gar nicht wichtig, er liebt mich gar nicht, sonst würde er doch da bleiben. Und zwar, also ich habe das persönlich genommen, dass er rausgeht aus dem Kontakt, wenn er irgendeine Form von Stress hat. Und das war super wichtig für mich zu lernen, dass dieses sich rausziehen eigentlich überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat und auch nicht mit der Liebe, die er zu mir spürt, sondern dass das gerade eine Form von ihm ist, mit seinem emotionalen Stress umzugehen. So. Mhm. Und dann ist es natürlich als Next Step super interessant zu gucken, was macht der Konflikt, was macht das Verhalten meines Partners, meiner Partnerin, was macht das mit mir? Und sich darin zu trainieren, sich in diesen emotionalen Strudel nicht so sehr reinziehen zu lassen, sondern aus einer Eigenverantwortung heraus auf dieser Ebene ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ey, wenn du so kalt wirst, dann fühle ich mich total zurückgestoßen und das fühlt sich voll uncool an, weil ich würde wirklich gerne andere Wege mit dir gehen, dass wir oder andere Wege finden, dass wir mit solchen Stresssituationen umgehen können. Habe ich dich damit an Bord? So. Mhm. Und dann sind wir auf einer Ebene, wo wir wieder darüber sprechen können, wie können wir einander in diesen Stresssituationen begegnen? Und damit sind wir in der konstruktiven Konfliktklärung ziemlich nah.
Hm, cool. Was ich so aus Anfragen, die wir so erhalten im Blog, herauslese, ist, dass in Paarbeziehungen häufig jeder der beiden PartnerInnen das Gefühl hat, mehr zu geben oder mehr zurückstecken zu müssen. Also beide haben das. Und woher kommt denn dieses Gefühl und können wir das irgendwie lösen?
Ja, ich denke, das Thema, das da dahinter steckt, ist nicht gesehen beziehungsweise nicht wertgeschätzt zu werden mit dem, was wir einbringen in die Familie, in die Beziehung. Und das hat Kelsey Priest super, super häufig tatsächlich die Wurzel in unserer Kindheit, in den ersten drei Lebensjahren. Das sind ganz häufig einfach alte Dramen, die da wieder mit angetriggert werden in der Paarbeziehung. Und das ist jetzt natürlich ein Prozess, ja, das erstmal genau anzugucken und zu verstehen, hey, was wird denn da eigentlich in mir berührt? Was ist da der biografische Zusammenhang? Aber also mal in so einer Nutshell gesagt, wie können wir das lösen, ist, dass wir erstmal ein gutes Gefühl, ein gutes Bewusstsein dafür entwickeln dürfen, dass damit unter ganz, ganz alte Themen angerissen werden. Also eben zum Beispiel einen Schmerz nicht gesehen zu werden und die Klarheit darüber zu gewinnen, dass unser Partner, unsere Partnerin da was in uns berührt, also dass sein Verhalten, dass sein Wesen der Auslöser ist, aber nicht der Grund. Und dass ich dann tatsächlich auch eine Form von Wahl habe, dieses alte Drama loszulassen. Und da dafür ist es aber super, super wichtig, dass wir uns zuerst wirklich auch erstmal die Erlaubnis geben, dass wir diesen Schmerz, der da ist, nicht gesehen zu sein, nicht wertgeschätzt zu sein, wirklich einmal, also wirklich zu fühlen, nicht einmal, gerne mehrmal. Also wirklich, wirklich mal zuzulassen und sich auch dem Partner damit zu zeigen. Das macht auf Paarebene total viel, wenn der Partner, die Partnerin da auch so ein Stück weit Zeuge dafür wird, für einen alten emotionalen Schmerz. Und da können total schöne korrigierende Beziehungserfahrungen stattfinden. Es war für mich zum Beispiel total wichtig. Das war nicht leicht für mich, mich wirklich an den Punkt zu kommen, mich zu zeigen mit meinem Schmerz, mit meiner Unsicherheit, zu weinen und wirklich im Gefühl zu sein und mich da mit dem Konrad zu zeigen und dann die Erfahrung zu machen, so hey, der bleibt da und der ist für mich da und der hält mich damit, der wertschätzt mich damit oder der wertschätzt mich dafür, dass ich so mutig bin, mich zu zeigen. So, es war eine total wichtige Erfahrung für mich. Mhm. Und dann gilt es natürlich als nächsten Step darum, sich neu auszurichten und zu gucken, okay, wie kann ich denn ins Hier und Jetzt kommen, wo ich natürlich einen Teil von mir habe, der sich durch ein Verhalten meines Partners verletzt fühlt, aber auch das Bewusstsein darüber entwickeln kann, okay, dieser Teil gehört zu mir, aber ich bin nicht dieser Teil, ich bin so viel mehr als das und ich kann mich ausrichten. Mhm.
Jetzt kommt es ja manchmal vor, dass Paare sich so im Laufe ihrer Elternschaft ja irgendwie verlieren. Also am Anfang war es natürlich die große Liebe und man hatte nur Augen füreinander und war wirklich so rundum glücklich. Und nachdem dann Monate oder auch jahrelang die Kinder an erster Stelle standen, stellen viele dann irgendwie fest, ja, dass von den Gefühlen vermeintlich kaum noch was übrig ist, wenn man sich tatsächlich irgendwie verloren hat. Ja. Wie schaffe ich es denn, mich in all dem Stress, den ja Kinder nun mal mit sich bringen, auch noch ausreichend um die Beziehung zu kümmern, dass das eben nicht passiert?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir nicht auf den richtigen Moment warten, weil der wird nicht kommen. Ja, so, also dass wir dieses Ding haben von, ja, irgendwann gehen wir am Wochenende mal wieder miteinander aus. Keine gute Idee. Ja. So stattdessen ist es wirklich eine richtig gute Idee, den Fokus auf einen liebevollen, alltäglichen Umgang miteinander zu setzen. Weil Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Mhm. Also und das ist ja auch irgendwie logisch. Also so große Gesten sind total coole Booster für eine Paarbeziehung. Also wenn er mir einen Blumenstrauß mitbringt, dann ist das schön. Aber wenn er mich dann für den Rest des Tages nicht mit dem Arsch anguckt, mich beim Reden unterbricht oder die Augen über mich verdreht, dann bringt mir der Blumenstrauß nicht viel. Und dann hat er auch nicht wirklich einen guten Effekt auf unsere Paarbeziehung. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich so viel relevanter, dass wir gerade als Paar mit wenig Zeit und mit viel Stress, also Elternpaare, ja, dass wir darauf gucken, wie können wir uns im Alltag mit vielen Kleinigkeiten beweisen und zeigen, dass wir einander wichtig sind. Und das dürfen wirklich simple Sachen sein, wie, hey, ich schick dir ein Herzchen per Textnachricht oder ich bringe dir eine Wiesenblume mit, wenn ich nach Hause komme oder die kurze Umarmung in der Küche. Das Ganze ist so viel mehr als die Summe seiner Teile am Ende.
Hm. Was Beziehungen auch häufig killt, sind ja so Schuldzuweisungen. Ne? Also hier, wenn der andere sich ändern würde, dann wäre alles besser, dann würde es morgens besser laufen, mein Mann steht mir ständig im Weg rum, blablabla. Ne? So. Ich weiß aber, dass das langfristig zu einem Kreislauf aus Empörung und Wut und Hilflosigkeit führt. Jetzt ist es so, dass wir ja häufig nicht gelernt haben, irgendwie selbstkritisch zu sein oder sich selbst zu reflektieren. Wie merkt man denn selbst, dass das eigene Verhalten problematisch ist? Und wenn man gemerkt hat, ich bin hier das Problem, wie kann man was kann man denn dagegen tun?
Also erstmal finde ich total wichtig, dass wir uns selbst mitfühlend dafür begegnen, weil es ist total verständlich, dass wir Finger pointen, weil es einfach so viel einfacher ist. Und tatsächlich ist es auch neuropsychologisch total begründbar oder gut begründbar, weil unser Gehirn nämlich für unser System immer die energieschonendste Variante für uns sucht. Ja, und deswegen zeigen wir in den Stresssituationen lieber und bevorzugt mit den Finger auf die anderen. Einfach, weil es so viel bequemer ist. Und ich kenne das von mir auch. Also ich hatte wirklich, also kann ich auch richtig sagen, mir wäre es wirklich sehr viel lieber, wenn ich sagen könnte, Konrad ist an allem schuld. Ja, das fände ich wirklich besser. Also es wäre so viel leichter und auch irgendwie angenehmer. So. Und ich finde, da dürfen wir uns also selbst mit einem Augenzwinkern und auch mit Mitgefühl begegnen, wenn so etwas passieren sollte. Und ich denke, das Allerwichtigste, der Allerwichtigste und schwerste Schritt ist, dass wir uns das ins Bewusstsein holen, uns das selbst einzugestehen, so, boah, ich mache Schuldzuweisung, ich zeige mit dem Finger die ganze Zeit auf ihn oder sie und das ist eigentlich voll unfair, um sich dann, also das tut weh, ja, das ist keine schöne Einsicht und kein schönes Eingeständnis und wenn du das schaffst, ey, dann hast du so many Props verdient. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht nichts. Das ist echt viel wert, wenn du dir das eingestehen kannst. Und dann finde ich als nächstes eine total schöne, aber auch schmerzhafte Frage, die ich mir selbst auch gestellt habe, die einiges verändert hat. Ob ich gerade selbst eigentlich die Frau bin, mit der ich selbst gerne zusammen wäre. Und da musste ich mir eingestehen, bin ich ganz häufig nicht.
Ja.
Bin ich ganz häufig nicht. Also wenn er mir im Weg steht und ich fauche ihn an, bin ich da der Mensch, mit dem ich zusammen sein möchte? Nein. So, und sich dann die Frage zu stellen, okay, wie kann ich selbst, ist so ein abgedroschener Spruch, aber er ist irgendwie wahr, wie kann ich selbst zu der Veränderung werden, die ich mir für meine Paarbeziehung wünsche?
Ja, das klingt so logisch, so einfach und das ist es wahrscheinlich auch, aber trotzdem stehen da so viele Dinge im Weg und man muss da wirklich an sich arbeiten.
Wenn ich da noch kurz reingehen darf, ich glaube, was ich bei ganz vielen Frauen vor allem beobachte, ist, dass sie dass die das schon erkennen. Und wenn ihr auch jetzt, wenn du das jetzt gerade hörst und dir denkst, so, ja, sei selbst die Veränderung, bla 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 bla, dass da so, also bei mir ist damals wirklich so eine Form von Kotzreiz entstanden. Und so ein Blocking, weil ich mir gedacht habe: so, nee, Mann, das ist doch alles irgendwie scheiße, wie das läuft. Und er, also da war ein Block. So, da war ein Blocking da. Und ich glaube, dass, oder weiß aus eigener Erfahrung, dass das ganz, ganz viel mit, entweder mit Angst zu tun hat. Also was passiert denn mit meinen berechtigten Kritikpunkten an der Beziehung, wenn ich das so zurückstelle? Wird es noch gesehen? So. Und oder eben mit einem großen Schmerz im Sinne von so, Mann, ich mache doch schon so viel und ich wünsche mir, dass er mir auch mal beweist, dass so. Und deswegen finde ich total wichtig, dass das auch mit aufgegriffen wird. Also wenn es jetzt zum Beispiel mit der Angst, wenn Angst dein Grund ist, warum du blockst, dann wirklich dafür zu sorgen, Rahmen zu schaffen, Rahmen zu setzen, innerhalb dem du eine Gewissheit hast, dass sich dann die Themen auch angeguckt werden, die dich bewegen.
Ja, und an der Stelle sage ich ja immer, das ist mein ultimativer Profi-Tipp, versucht's doch einfach. Also ich kann ja neues Verhalten immer erst einmal ausprobieren. Und wenn ich dann feststelle, oh, okay, das läuft jetzt nicht so gut, ne? Also in Bezug auf den Partner, die Partnerin genauso wie auf Kinder. Wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch in meine alten Verhaltensmuster zurückfallen. Es kann aber auch sein, dass das total gut wirkt, ne? Also es ist ja, das Sprichwort lautet ja, es schallt so aus dem Wald heraus, wie es hineinschallt. Und es kann ja tatsächlich passieren, dass das beim anderen auch viel bewirkt, auch ganz auf unbewusster Ebene. Ne?
Voll. Ja, ich finde da das Bild vom Tanz ganz cool, dass Beziehungen immer eine Form vom Tanz sind. Und wenn ich anfange, meine Schrittabfolge zu verändern, dann ändert sich der Groove.
Ja, schönes Bild. Aber das funktioniert leider nicht immer. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat eine relativ unglückliche Beziehung, würde sich, wenn keine Kinder da wären, auch trennen. Ja. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass ich in dieser Beziehung gerade auch die Schuldzuweisungen über die Jahre manifestiert haben und sie einen wirklich sehr, sehr negativen Blick entwickelt hat. Also egal, was ihr Partner tut, es wird sofort negativ bewertet, auch wenn es offensichtlich überhaupt nicht böse gemeint war. Ja. Wie schafft man es denn, wenn man diese Beziehung gerne noch retten möchte, aus so einer wirklich schon manifestierten Negativspirale herauszukommen? Und was kann ich auch machen, wenn ich merke, das geht meinem Partner gerade so? Also der nörgelt eigentlich nur noch an mir herum. Was mache ich denn? Also sprechen, vermute ich mal, als allererstes. Aber hast du ein paar Tipps?
Ja, also in dem Fall, ich kenne jetzt deine Freundin nicht, ja, aber es wäre jetzt einfach mal so eine Hypothese ins Blaue geschossen, dass ich mir total gut vorstellen kann, dass diese Negativität eine Form von Schutz ist. Nämlich vor dem,
das kann gut sein, ja.
Nämlich vor dem eigentlichen Schmerz, dass da eine ganz große Enttäuschung ist, dass das nicht, warum auch immer, ich kenne jetzt diese Beziehung nicht, aber dass sie nicht gesehen wurde, dass es nicht funktioniert hat, dass das Bild von Familie nicht so gelebt werden kann. Also sehr wahrscheinlich lodert da eine Wunde und die ist zu eitrig und zu schmerzhaft, als dass ich sie mir angucken möchte. Und deswegen setze ich eine Dosis Negativität und Vorwürfe drauf, weil dann bin ich ziemlich sicher. Das ist das Tückische daran. Wenn ich in einem Vorwurf bin, wenn ich mauer, wenn ich zumach, wenn ich dicht mach, dann bin ich sehr sicher. Und das ist für viele sehr attraktiv. Ja, deswegen ist auch so eine gängige Strategie ist, dass wir dann zumachen. Das Problem ist, dass wir uns aber halt hinter unseren Mauern auch super häufig extrem einsam fühlen, alleine fühlen und nicht wirklich glücklich werden. Und deswegen ist das dann auch hier wieder ein erster wichtiger Schritt, sich das einzugestehen, so, hey, ja, ich mach da zu, weil ich weiß, Eigentlich ist da ein Schmerz und das ist so wie so ein kleiner Ego-Tod. Ja? So, sich wirklich selbst erstmal nicht mehr so wichtig zu nehmen, Recht haben, loszulassen und sich das auch wirklich zu erlauben, die Scheuklappen wieder zu öffnen für das, was da links und rechts neben den wahrscheinlich sogar total berechtigten Kritikpunkten auch noch da ist. Ja. Jetzt nicht, weil wir die Punkte, und das finde ich so wichtig, nicht, weil wir die Punkte irgendwie unter den Teppich kehren wollen, im Sinne von, ja, put on your rosa Sonnenbrille und alles ist gut, ne, toxische Positivität und so weiter, sondern vielmehr, weil wir uns selbst die Erlaubnis geben, uns selbst zuliebe tatsächlich in allererster Instanz auch wieder für die guten Seiten des Lebens und auch des Menschen zu öffnen, der ja irgendwie durch die Kinder unvermeidbar an meiner Seite bleiben wird, selbst wenn wir uns dann doch irgendwann trennen.
Mhm. Ja, stimmt.
Ein anderes häufiges Phänomen ist, dass PartnerInnen ihre Erwartungen nicht klar formulieren und dann irgendwie davon ausgehen, dass der oder die andere eigentlich wissen muss, was man will oder was man braucht. Und wenn es dann aber nicht kommt, dann ist man sauer. Woran liegt denn das? Und gibt es da irgendwas, wie man das besser machen kann?
Ja, das ist tatsächlich auch einer meiner Fehler im Buch, ne? Dieses Gedanken-Kaffeesatz lesen, das passiert super, super häufig, kenne ich von mir selbst auch richtig gut, dass wir so den Anspruch haben, dass der andere entweder wissen muss, was in meinem Kopf passiert und oder dass wir meinen, besser zu wissen, was die Intention des anderen ist. Ja. Mhm. Und ich finde, das ist so ein geniales Beispiel dafür zu sehen, was für eine krasse Macht ein Gedanke haben kann.
Ja.
Also wenn ich aus der Einschlafbegleitung komme und ich sehe ihn auf dem Sofa sitzen und ich denke mir, er hat den Paarabend vergessen. Der Idiot, es war ja mal wieder klar. Also dann ist das ja objektiv betrachtet erstmal ein Gedanke, der jetzt eine komplette Macht über meine subjektive Wirklichkeit hat, wie ich mich fühle. Ich fühle Empörung, ich fühle Frust, ich bin traurig und wie ich mich folglich auch verhalten werde. Also das ist zumindest die Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie, dass ein Gedanke immer der Startschuss dafür ist, wie wir unsere subjektive Wirklichkeit erleben. Und das zu wissen, ist super hilfreich, zu sagen, so eigentlich ist das nur ein Gedanke und der potenziell eine Neuropsychologin hat sich mal die Mühe gemacht, das auszuzählen. Potenziell können wir pro Sekunde 5000 Gedanken denken. Das ist das, was neuropsychologisch passiert. Und einer davon schafft es ins Bewusstsein. So.
Okay.
So, und sich das vor Augen zu führen, das heißt, ein Gedanke und da gibt es noch 4.999 andere, die ich genauso denken könnte. Ja. Und also das nicht so ernst zu nehmen, was mir da durch den Kopf schießt als erstes, beziehungsweise es insofern zu berücksichtigen, dass ich es ausspreche. Also zu sagen, so hey, wenn ich dich hier so sitzen sehe, dann habe ich den Eindruck, du hast vergessen, dass wir heute geplant haben, Zeit miteinander zu verbringen. Also sich damit zu zeigen, mit dem, was wir denken, was wir befürchten, was wir fühlen, um dann auch dem Partner, der Partnerin die Möglichkeit zu geben, das an der Realität zu überprüfen. Und ihm dann mehr zu glauben als dir selbst, ist auch wichtig. Weil ich hatte dann auch häufig diese, ja, das sagst du ja jetzt nur so, aber eigentlich.
Oh, also das mit der Kommunikation ist aber auch wirklich, wirklich schwierig. Also gerade so zwischen Männern und Frauen. Irgendwie hat man den Eindruck, als würden die Geschlechter so auf ganz andere Art und Weise miteinander kommunizieren. Ist das denn so? Und hast du irgendwie Tipps für uns, wenn es um die Kommunikation mit dem anderen Geschlecht geht? Also mit dem jeweils anderen Geschlecht. Und wir haben ja auch Zuhörer, die, ja, was können wir denen mit an die Hand geben, um die Frauen besser zu verstehen?
Ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall eher weibliche und eher männliche Formen von Kommunikation gibt, ohne dass sie jetzt zwangsläufig und ausschließlich nur diesem Geschlecht vorenthalten sind. Ja, also ich bin zum Beispiel auch, mit meinem weiblichen Geschlecht habe ich sehr viele männliche Kommunikationszüge. So.
Mhm.
Und auch hier ist es erstmal gut, sich ein Bewusstsein darüber zu verschaffen, okay, was haben wir denn für Eigenarten in unserem Kommunikationsverhalten? Also ich meine jetzt mal, um so richtig Geschlechterstereotyp zu sein, ist so ein Klassiker, dass Frauen, wenn es also weibliche Form von Kommunikation ist, dass wenn es denen schlecht geht, dann suchen sie Kontakt. Und die ziehen etwas Positives daraus, einfach, dass sie sprechen dürfen, dass da jemand ist, der ihnen einen Rahmen gibt, der Raum hält, der zuhört und um dann in diesem Prozess für sich selbst irgendwie eine Lösung generieren zu können. Aber wonach es uns eigentlich sehnt, ist Kontakt, Austausch, uns zu zeigen, uns gehalten zu fühlen. Männer haben eher dies, oder die männliche Form ist tatsächlich eher zu sagen, so wenn ich mich nicht gut fühle, dann ziehe ich mich zurück. Dann besinne ich mich auf mich selbst. Ich gehe quasi in den Rückzug. Und nur wenn ich wirklich keine Lösung für mich selbst finde, also ich suche nach Lösungen und nur wenn ich die für mich selbst im Alleingang nicht finde, dann gehe ich in Kontakt. Und diese Begegnung ist dann für sie Gewinn bringt, wenn sie danach rauslaufen und ich sage, okay, jetzt habe ich eine Lösung. Jetzt weiß ich wieder, was ich tun kann, was ich machen kann. So. Und wenn jetzt diese beiden Pole aufeinandertreffen, weibliche Kommunikationstyp stoßt auf männliche Kommunikationstyp, ich möchte mich eigentlich nur zeigen, wie es mir geht, ich möchte in den Austausch gehen, ich möchte in den Kontakt gehen, und der männliche Pol denkt, ah ja, sie sucht mich jetzt auf, weil sie will eine Lösung, also biete ich ihr eine Lösung an, ist der weibliche Pol total frustriert, weil sie hat das Gefühl, er nimmt mich gar nicht ernst, er hört mir gar nicht wirklich zu, weil das ist das, wonach sie sich eigentlich sehnt. Und wenn der männliche Pol dann merkt, hey, ich kann ihr gar nicht helfen, zieht er sich wieder zurück, weil er sich dann nicht, weil er damit nicht in sein Potenzial kommen kann. Und das verletzt die dann noch mehr, und dann haben wir eine wunderschöne potenzielle Eskalation. So. Und durchbrechen können wir das Ganze, indem wir diese Muster offenlegen und besprechen und uns auch damit zeigen, was wir brauchen. Also eben Klassiker jetzt für den weiblichen Pol wäre zu sagen, so schau, ich habe da gerade ein Problem. Ich würde mich gerne mit dir darüber austauschen, und mir würde es helfen, wenn du mir für 5 Minuten einfach nur zuhörst. Du brauchst nichts machen. Und das ist auch voll häufig für den männlichen Pol total entlastend tatsächlich. Ja, dass der merkt so, ich darf mich ja total entspannen, ich muss überhaupt gar nichts machen, ich muss gar nichts leisten. Ist auch für den männlichen Pol super häufig ein großer Release.
Okay, cool. In deinem Buch schreibst du, dass jede glückliche Beziehung 4 Säulen hat. Erzähl mal, welche das sind und wie wir die im Alltag stärken können.
Also die erste Säule ist 4S, 4 Säulen, die jeweils mit einem S anfangen. So, die erste Säule ist die starke Beziehung. Ich sattle da tatsächlich gerade bei Paaren, die in der Krise sind, das Pferd von der anderen Seite auf, weil ich es maximal sinnvoll finde, tatsächlich erstmal Konfliktklärung zu vertagen, damit wir erstmal wieder ein gutes Fundament erschaffen können, von dem aus wir uns dann den Shit auch wieder konstruktiv angucken können. Deswegen starte ich tatsächlich damit, dass wir unsere Beziehung stärken, Ressourcen aktivieren. Und eine meiner Lieblingsübungen ist die Lovebox. Das heißt, dass wir uns, darf eine Tupperdose oder ein Briefumschlag sein, muss nichts Fancyes sein, irgendeine Form von Behälter zulegen und einfache Schnipsel schreiben. Jede Person mindestens 5 Schnipsel, auf die sie drauf schreibt. Wie kannst du mir zeigen, dass ich dir wichtig bin? Wir packen diese Schnipsel in die Box und wir verpflichten uns gegenseitig dazu, dass wir jeden Tag einen dieser Schnipsel ziehen. So, das wäre jetzt mal so ein konkreter Hack, wie wir Beziehungen stärken können und das Ganze familienalltagstauglich. Zweite Säule ist Selbstbeziehung. Deswegen, weil wir erstmal wieder in Kontakt kommen dürfen zu uns selbst und schauen dürfen, so hey, was macht denn eigentlich dein Verhalten mit mir? Was löst es in mir aus? Wie geht es mir mit dir? Wie kann ich mich für mich selbst sorgen? Was brauche ich eigentlich in diesen Situationen wirklich? Und was kann ich selbst auch eigentlich dazu beitragen, dass... Ja. Und da ist eine schöne erste Übung, um diesen Kontakt zu sich selbst herzustellen, die Grundbedürfnisübung. Also sich ein körperliches Grundbedürfnis rauszupicken, zum Beispiel Hunger, Durst, Müdigkeit, Harndrang, Kälte. Sind die 5 körperlichen Grundbedürfnisse. Und sich da eins rauszupicken und zu sagen, immer wenn ich Durst verspüre, zum Beispiel, wenn meine Kehle so ein bisschen trocken wird, halte ich inne und beginne erstmal was zu trinken. So ist eine schöne erste Übung, um sich darin zu trainieren, überhaupt wieder in Kontakt zu sich zu kommen, zu fühlen, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich, und sich selbst dann aber auch wichtig genug zu erachten, innezuhalten und das zu berücksichtigen, was ich wahrnehme. Das finde ich einen ganz schönen ersten Move. Die dritte Säule ist Selbstverantwortung. Hier geht es jetzt viel darum, wirklich zu gucken, okay, was für eine Dynamik stecken wir eigentlich als Paar? Ja, also was für einen Film löst dein Verhalten in mir aus? Dieses Thema von Wertschätzung nicht gesehen werden, was wir jetzt auch schon viel thematisiert haben, wird hier angeguckt. Also wie können wir das erkennen? Und wie können wir uns aber auch darin trainieren, das wirklich Schritt für Schritt zu durchbrechen, dass ich aus diesem alten Film rauskomme und selbst in einer akuten Stresssituation in der gesunden Erwachsenenfrequenz bleiben kann. Weil super häufig sind wir in Stresssituationen, in Streitsituationen nicht, also eher 2-3-Jährige, die sich jetzt gerade schippen über die Köpfe ziehen. Ja. Und es ist super wichtig, dass wir uns da drin trainieren, dass wir uns wieder als Erwachsene begegnen. So, das passiert hier. Und die vierte Säule ist Selbstkundgabe. hier geht es jetzt darum, wirklich konstruktiv Konfliktklärung zu gestalten. Also wenn das eigentliche Thema auf dem Tisch liegt, uns A, erstmal wirklich authentisch zu zeigen. Also was löst dein Verhalten wirklich aus mir, in mir aus? Uns eben nicht hinter Vorwürfen zu verstecken, sondern mit dem authentischen Gefühl rauszugehen. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Beispiele hier mit zum Beispiel deine Freundin, die sich hinter ihrer Negativität versteckt, wäre ein cooles Beispiel dafür. Und dann eben die Exit-Strategien zu erarbeiten, dass wir als Paar besprechen, okay, wenn du getriggert bist, wenn du in einem Film bist, wie, also was kannst du für dich machen natürlich, dass du rauskommst, aber wie kann auch ich als deine Partnerin dich unterstützen, dass du da rauskommst? Exit-Strategien skript. Das war lang. Aber ich hoffe, es ist in der Nutshell. Das die vier Säulen.
Ja. Dann lass uns doch mal zum Abschluss noch mal auf das Thema Konflikte zurückkommen. Mhm. Gibt es denn auch Dinge, die wir so im Alltag quasi präventiv tun können? Also damit es eben nicht ständig zum großen Knall oder zum großen Drama kommt, um einfach im Vorhinein schon die Lage so ein bisschen zu entspannen.
Ja, also ich finde, dass Strukturen tatsächlich super wichtig sind, auch wenn ich das selbst super ätzend finde. Aber ich muss das mir eingestehen, dass es tatsächlich hilft. Und dass wir uns als Paar wirklich da drin disziplinieren, das ist eine Form von Disziplin, dass wir eine Love und eine Shit Night haben. Das heißt, ein Abend, wo wir uns wirklich als Paar begegnen, wo wir was Schönes miteinander machen und bitte keine überhöhten Ansprüche. Ja, also es muss nicht das Candlelight Dinner am Samstagabend sein, das ist absolut okay. Gerade wenn ihr noch kleine Kinder habt, dass ihr sagt so, ey, wir sind 5 Minuten miteinander still und gucken uns in die Augen oder sitzen einfach zusammen auf dem Sofa. Das gilt als Love Night, gerade wenn die Kinder noch klein sind. Aber es muss einmal in der Woche stattfinden, dass ihr das bewusst tut. Und die Shit Night ist, dass man sich so einen Abend in der Woche und oder im Monat legt. Da muss man einfach gucken, wie konfliktreich seid ihr, wie häufig braucht ihr das auch, um euch sicher und in der Beziehung zu fühlen. Und das ist der Abend, in dem wir uns die Konfliktthemen angucken, die sich im Familienalltag so ergeben haben. Und dann finde ich super wichtig, dass wir uns wirklich so eine Alltagskonfliktkultur zulegen. Also super viele Eltern unterliegen ja diesem Dogma, dass man vor Kindern nicht streiten sollte. Und deswegen schlucken wir ganz viel runter. Und dann staut sich so viel an. Und das finde ich total kontraproduktiv. Ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir uns darin üben dürfen, die Dinge direkt anzusprechen und das nicht gären zu lassen, um es dann auf die Shit Night zu vertagen. Ja, dass es zumindest mal ausgesprochen wurde. Mhm. Ja, und dann, also was wir jetzt auch schon besprochen haben, ich finde es super wichtig, dass wir als Paar darüber sprechen, hey, wie gehen wir mit Stress um? Wie können wir uns gegenseitig da drin unterstützen? Und wie können wir uns Exit-Strategien skripten? Das heißt, wenn ich merke, du drehst jetzt gerade total hohl, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du da rauskommst? And vice versa.
Und wenn es jetzt doch mal eskaliert, das kommt ja durchaus vor, hast du da irgendwie Tipps für unsere HörerInnen, wie man jetzt Konflikte deeskaliert und also auch lösen kann?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass wir uns das vor Augen führen dürfen, dass solange die Affekte, das ist ein wichtiger Unterschied, also zwischen Emotion, Affekt und Gefühl, Affekte sind immer alt, da hängt immer dieser ganze Wulst von alten Dramen noch mit dran. Ja, also solange Emotionen und Affekte so hochkochen, können wir de facto keine konstruktive Konfliktklärung leisten. Es geht nicht. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass wir uns dahingehend disziplinieren, dass wir Konfliktklärung vertagen. Nochmal hier die Relevanz der Shit Night. Und meine Lieblingsübung dazu ist ich nenne es auch Exit-Symbol. Ich schicke da meine Paare los, dass sie sich eine Symbolik aussuchen. Es kann Stein sein, es kann eine Feder sein, es kann eine Kette sein. Es ist am Ende egal, irgendetwas, was sie für sich als stimmig finden. Jeweils ein Symbol. Und dass sie sich treffen und einander erzählen, was ihre Vision von ihrer Beziehung ist. Also sie in ihrer glückseligsten Variante. Da darf es richtig pathetisch zugehen. Also das darf händchenhaltend über die Blümchenwiese rennt sein. So, aber wirklich zu erzählen, wovon träumst du? Wonach sehnst du dich auch in dieser Beziehung? Was willst du mit diesem Mann oder mit dieser Frau? Was willst du leben? Sich das zu erzählen und dieses Symbol damit aufladen, in Anführungsstrichen. Also ich tanke dieses Symbol auf mit der Paarvision. Und wenn ich jetzt merke, unsere Konflikte eskalieren gerade, überreiche ich dieses Symbol im Sinne von, was hier gerade passiert, ist nicht unserer Vision davon, wie wir Beziehung leben möchten, zuträglich. Also lass es uns vertagen. So, da braucht es dann keine Worte mehr und das ist das Gute daran.
Das ist cool, ja.
Was das Wichtige ist, was wir auch falsch gemacht haben, dass dieses Symbol nicht überreicht werden sollte im Sinne von eat that shit. Also du Vollidiot, du machst es schon wieder falsch. Du, ne, jetzt müssen wir hier schon. Also nicht vorwürflich, sondern es muss, und ich sage dieses Wort selten, aber an dieser Stelle wirklich bewusst, es muss aus der Intention von Liebe kommen. Im Sinne von, ich sehe, es läuft gerade schief. Lass es uns vertagen. So, und das können wir sagen, in Anführungsstrichen, indem wir einfach nur dieses Symbol überreichen.
Okay.
Ja, spannend. Also vielen, vielen lieben Dank, Nina. Ich glaube, das hat vielen, vielen Eltern, die heute zuhören, schon super weitergeholfen.
Voll gern.
Also ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Super, super gerne. Großes Geschenk, hier sein zu dürfen.
Oh. Ihr Lieben, wenn euch das zu schnell ging oder ihr alles nochmal genauer nachlesen wollt, dann könnt ihr das in Ninas Buch »Wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid« nachlesen. Und darin findet ihr dann auch Lösungsstrategien für die häufigsten Konflikte in Elternbeziehungen und noch ganz, 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 ganz viele weitere Tipps. Und wir verlinken euch das Buch natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und wenn ihr jetzt gleich mehr von Nina hören wollt, dann könnt ihr auch gerne mal in unser Archiv schauen, denn Nina war auch in Folge 86 schon bei uns zu Gast und hat uns da jede Menge spannende Impulse mitgebracht, wie wir in stressigen Situationen reagieren können und warum es sich lohnt, die Herausforderung unseres Familienlebens als spannende und interessante Einladung zu betrachten. Ja, das geht tatsächlich. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Wir sagen ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.